Kapitel 2: Die Autonome Hochschule. Die Autonomie der Hochschule ist inzwischen fast schon zu einer Lehrformel verkommen, im Lager der Reformer wie auf der Seite ihrer gelehrten republikanischen Gegner. Denn wer möchte sie nicht, die Autonomie der Hochschule, und wer würde nicht zu ihrer Verteidigung in den Kampf ziehen? Gilt sie doch zusammen mit ihrem alter Ego, der Freiheit von Forschung und Lehre, zu Recht als das höchste Gut. Doch ein zu viel der Einigkeit ist immer auch verdächtig. Nur allzu häufig verbergen sich unter ihrem schützenden Mantel letztlich unvereinbare Gegensätze. Und nicht anders verhält es sich mit der Autonomie, jener hochschulpolitischen Hülse, die endlich wieder mit Inhalten gefüllt werden muss. Eine doppelte Perspektive ist dabei vonnöten. Denn Autonomie betrifft nicht nur das Verhältnis zwischen dem Staat und seinen Wissenschaftlern und damit zugleich die Frage, wie und in welchem Umfang der Einzelne frei von staatlicher Steuerung forschen und lehren kann. Autonomie besitzt darüber hinaus eine korporative Komponente, welche die Handlungsfähigkeit von Hochschule als Korporation betrifft. Aber gerade sie ist über die Jahre fast völlig aus dem Blickfeld geraten. Schuld daran ist nicht nur die von einigen fast bis zum Missbrauch ausgeweitete individuelle Autonomie. Schuld daran ist auch die staatliche Hochschulpolitik, die in den vergangenen Jahrzehnten die Hochschulen mit einer Regelungsdichte überzog, die fast zum korporativen Erstickungstod führte. Was wir also brauchen, ist zweierlei. Einerseits ein Richtungswechsel in der Hochschulpolitik, der den Hochschulen mehr Freiraum für eigenverantwortliches Handeln bringt. Das aber heißt, neue Formen der staatlichen Steuerung sind zu suchen, denn die Grenzen der Leistungsfähigkeit unseres bisherigen Steuerungsmodells sind erreicht. Auf der Grundlage einer gestärkten institutionellen Hochschulautonomie ist das Verhältnis zwischen Staat und Hochschulen neu zu definieren. Andererseits muss die kooperative Autonomie der Hochschule als Ganzes gegenüber individuellen Autonomieansprüchen wieder stärker zur Geltung kommen. Hochschulen müssen wieder handlungsfähig werden, nicht nur nach außen, sondern auch nach innen, und zwar auf der Grundlage kooperativer Ziele und der Definition gemeinsamer Aufgaben. Dies erfordert Veränderungen in der hochschulinternen Organisation und Führung. Für ein neues Modell der Hochschulsteuerung. Wenn von den Grenzen des bisherigen Steuerungsmodells die Rede ist, dann ist hier vor allem die traditionelle staatliche Ex-ante-Steuerung gemeint. Diese versucht vor Arbeitsbeginn die wesentlichen Bedingungen für künftige Entwicklungen festzulegen, Qualität zu definieren und die Regeln ihrer Aufrechterhaltung zu bestimmen. Diese Art der Steuerung und Qualitätssicherung geschieht etwa im Rahmen von Haushaltsvorgaben, gesetzlichen Vorschriften über die Organisationsstruktur, Genehmigungsvorbehalten hinsichtlich Fachbereichen, Studiengängen und Berufungen etc. Dabei können die Festlegungen durchaus vorausschauend für Zeiträume von mehreren Jahren oder Jahrzehnten erfolgen. Einmal vorgenommene Festlegungen sollen dabei garantieren, dass künftige Entwicklungen auch tatsächlich in die antizipierte Richtung gehen. Folglich kann auf Möglichkeiten zur nachträglichen Korrektur oder Umsteuerung weitgehend verzichtet werden. Dieses System hat unbestreitbare Vorteile und war in der Vergangenheit ja auch recht erfolgreich. Denn es sicherte auf der Ebene des Gesamtsystems eine große Homogenität in der Qualität, ohne allerdings zwingend und durchgehend zu einer hohen Qualität zu führen. Zudem garantierte es allen, die berufen sind, ein hohes Maß an individueller Freiheit. Und schließlich war aufgrund der Finanzverantwortung des Staates die Alimentierung der Hochschulen gesichert. Voraussetzung für das Funktionieren einer staatlichen Ex-ante-Steuerung ist jedoch, dass sich die Rahmenbedingungen als relativ stabil erweisen. Entwicklungen müssen grundsätzlich vorhersehbar und staatlicherseits auch steuerbar sein. Darüber hinaus müssen finanzielle Ressourcen in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen und langfristige Verpflichtungen ermöglichen. Diese Voraussetzungen werden jedoch in Zukunft nicht mehr gelten. Bereits heute ist deutlich erkennbar, dass die Prinzipien der staatlichen Ex-ante-Steuerung nicht mehr greifen. Grundzeuge dieser Entwicklung ist niemand anderes als der Staat selbst, der ja in den vergangenen Jahren immer deutlicher zu einer Prozesssteuerung der Hochschulen übergegangen ist und dabei versucht hat, über eine Flut von Erlassen, Verordnungen und Gesetzen direkt in hochschulinterne Abläufe einzugreifen. Auf diesem Wege wird versucht, zum Beispiel Blockveranstaltungen zu untersagen oder Anwesenheitszeiten zu regeln. Letztlich wird aber doch nur eines erreicht, eine übermäßige Bürokratisierung und Detailsteuerung, welche die letzten noch vorhandenen Spielräume für eigenverantwortliches Handeln unterdrücken. Genau an diesem Punkt muss ein neues Steuerungssystem ansetzen, das die Steuerungskompetenz vom Staat auf die Hochschulen als flexibel und autonom agierende Einheiten verlagert. Das Ziel dabei ist, dass die Hochschulen selbst und nicht mehr der Staat als die eigentlichen Akteure im Hochschulbereich in Erscheinung treten. Flexibilität und Reagibilität sind die neuen Prinzipien der Hochschulsteuerung. Sie lösen Kontinuität und Homogenität als Leitlinien der Hochschulentwicklung ab. Korporative Autonomie und individuelle Autonomie. Erforderlich ist aber auch, dass die korporative Autonomie der Hochschule gegenüber missbräuchlich ausgeweiteten individuellen Autonomieansprüchen wieder deutlich in Erscheinung tritt. Dabei ist unbestritten, dass Wissenschaft Kreativität benötigt, die sich bevorzugt im individuellen Raum und frei von eingrenzenden Regeln entfalten kann. Das setzt eine große Freiheit des einzelnen Wissenschaftlers voraus, die jedoch nicht zu Dysfunktionalitäten führen darf, in denen die Handlungs- und Leistungsfähigkeit von Hochschulen auf der Strecke bleibt. Gerade das ist aber nicht selten der Fall. Aus einer Überbetonung der individuellen Wissenschaftsfreiheit resultieren viele der allseits beklagten Defizite in der Studienorganisation, wie nicht abgestimmte Lehrveranstaltungen, unkoordinierte Prüfungstermine, inhaltliche Überschneidungen oder Lehrfelder. Die Freiheit von Forschung und Lehre wird somit vielfach missverstanden, allein als individuelle Freiheit des Einzelnen, und zwar losgelöst von gemeinsamen Zielsetzungen und Wertvorstellungen. Autonomie bedeutet aber nicht, dass Wissenschaftler im Namen der Wissenschaftsfreiheit uneingeschränkte Individualrechte ohne jede Kollektivverantwortung reklamieren können. Eine Hochschule lebt vielmehr von einem ausgewogenen Verhältnis zwischen individueller und korporativer Autonomie. Sie muss mehr sein als eine Ansammlung von Benutzern einer zentralen Heizungsanlage. Nun stehen aber korporative und individuelle Autonomie in einem grundsätzlichen und wohl kaum dauerhaft zu lösenden Spannungsverhältnis. Gerade deswegen ist die Vermittlung zwischen diesen beiden Autonomiebereichen bei gleichzeitiger Sicherstellung der institutionellen Handlungsfähigkeit von Hochschulen eine große Herausforderung. Sie muss im Rahmen einer Neugestaltung hochschulinterner Leistungsstrukturen bewältigt werden. Allerdings ist dies ein schwieriges und delikates Unterfangen insofern, als die beiden Grundfesten der gegenwärtigen Hochschulverfassung, die Gruppenhochschule und das Kollegialitätsprinzip, in den Kreis möglicher Reformen gezogen werden. Mit einem nicht unerheblichen Maß an Widerstand ist daher zu rechnen. Von Seiten der Politik, die gerne die Gruppenhochschule als demokratische Errungenschaft der jüngeren Vergangenheit ins Feld führt, und von Seiten der Hochschulen und einiger ihrer Verbände, bei denen die kollektive Entscheidungsfindung als unhintergehbare Organisations- und Partizipationsform gehandelt wird, die jeder Art von Reform entzogen ist. Und dennoch, das Kräftespiel zwischen zentralen und dezentralen Leistungsanforderungen einerseits und individuellen Autonomieansprüchen andererseits ist neu zu justieren. Das aber heißt zugleich, dass neue Formen der Entscheidungsfindung und der Partizipation gefunden werden müssen. Drei Gründe seien dafür genannt. Erstens, in einer autonom agierenden Hochschule müssen Entscheidungen getroffen, Prioritäten und Posterioritäten gesetzt werden. Darüber hinaus müssen im Rahmen einer weitreichenden Struktur- und Entwicklungsplanung interne Umwidmungen von Ressourcen vorgenommen werden. Die derzeitige Gremienstruktur ist jedoch kaum in der Lage, diese Aufgaben angemessen zu bewältigen. Denn Gremien neigen in der Regel zu Konsens auf kleinstem gemeinsamen Nenner, tendieren zu Negativkonsensen und zur Blockierung von Beschlüssen. Sie handeln tendenziell verantwortungslos, da sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden können. Und nicht selten produzieren sie ein eklatantes Missverhältnis zwischen Beratungsaufwand und Beratungsergebnis bzw. Tragweite und Relevanz des gefassten Beschlusses. Zweitens, das Kollegialitätsprinzip reicht als alleinige Grundlage für weitreichende Entscheidungen nicht mehr aus, denn es setzt die Existenz von korporativen Werten und Zielvorstellungen voraus, die ein gemeinsames Handeln erst ermöglichen. Zwar gibt es, insbesondere unter den Fakultäten und Fachbereichen, die zu den besten zählen, durchaus positive Beispiele dafür, dass das Kollegialitätsprinzip noch funktionieren kann. In der Regel führt jedoch die Heterogenität der Wert- und Zielvorstellungen unter Hochschulmitgliedern dazu, dass die Wahrung des jeweiligen Anspruchs auf individuelle Autonomie gegenüber der Realisierung gemeinsamer Vorstellungen im Vordergrund steht. Handlungsleitend ist somit das Prinzip der gegenseitigen Nichteinmischung oder der Grundsatz, Kollegen tun sich nun mal nichts. Und die Folgen? Ein nicht selten ausufernder und lebender akademischer Individualismus oder ein schleichender Qualitätsverlust nach dem bekannten Motto erstklassige Fakultäten berufen erstklassige Professoren, zweitklassige aber berufen drittklassige. Drittens, das Modell Gruppenhochschule ist gescheitert. Von vornherein beruhte es auf einem fehlerhaften Verständnis der Hochschule als Institution zur demokratischen Austragung von Interessengegensätzen und Gruppenkonflikten und als Ort zur Befriedigung privater Wissenschaftsinteressen. Auch muss bezweifelt werden, ob die gängige Gruppeneinteilung eine allgemeingültige Abgrenzung ist, die problemorientiert auf Dauer trägt. Eine ganze Reihe neuer Interessengruppierungen sind in den letzten Jahren aufgetreten, die durch ein ausuferndes Beauftragtenwesen mit immer dichteren prozessualen Vorschriften und Vetorechten eher systemfremd in das Partizipationssystem integriert worden sind. Und schließlich stellt sich bei einigen Gruppen auch die Frage, wie gut es mit der Repräsentanz der Repräsentanten bestellt ist. Wahlberechtigungen von 10% und weniger lassen berechtigten Zweifel darüber aufkommen, ob der Wille und die Interessen der Mehrheit in dieser Form der Partizipation in angemessener Weise zum Ausdruck kommen können. Häufig spielen denn auch eher individuelle als gruppenspezifische Interessen der Repräsentanten eine Rolle. Eine angemessene Partizipation von Hochschulangehörigen an Entscheidungsprozessen ist mit den derzeit gesetzlich fixierten formellen Strukturen nicht mehr möglich. Diese ist aber aus zwei Gründen durchaus wünschenswert. Zum einen basieren partizipativ gefällte Entscheidungen und Strategien auf einer besseren Informationsgrundlage, da sie unterschiedlichste Sichtweisen, Erfahrungen und Kenntnisstände mit einbeziehen. Es kommt daher zu besseren Entscheidungen. Zum anderen werden derartige Entscheidungen besser akzeptiert und dann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch tatsächlich umgesetzt. Damit stehen Hochschulen vor einer doppelten Aufgabe. Sie müssen neue Formen der Partizipation von motivierten und fähigen Hochschulmitgliedern an den Entscheidungen der Hochschule entwickeln und ihre korporative Autonomie gegenüber einem ausufernden akademischen Individualismus oder entscheidungsschwachen Gremien stärken. Und sie müssen in der Lage sein, gegenüber dem Staat als eigenverantwortliche, handlungsfähige Institution in Erscheinung zu treten. Die Frage ist nun aber, wie sind diese Aufgaben zu lösen und welche Organisationsformen sind dafür geeignet?
Leitlinien zur Stärkung der Hochschulautonomie. Bis zur Novellierung des Hochschulrahmengesetzes 1998 war die Frage der Organisations- und Leitungsstrukturen noch relativ einfach zu beantworten. Denn diese waren gesetzlich fixiert und damit verbindlich als die richtige Form der Hochschulorganisation vorgeschrieben. Nach der Novellierung des HRG hat sich diese Situation allerdings grundlegend verändert. Wo früher eine Reihe von Paragraphen Bestimmungen zu Form und Struktur der Hochschulverfassung enthielten, ist heute nichts mehr zu finden. Aber gerade dieses Nichts kann am Ende ein Mehr bedeuten. Ein Mehr an Autonomie und Selbstverantwortung für die Hochschulen und ihre Leitung. Dies allerdings nur, wenn den Versuchen widerstanden werden kann, diese kreativen Lücken nun in den Länderparlamenten wieder mit Paragraphen zu füllen, wie der damalige Bundespräsident Roman Herzog in seiner ersten Bildungsrede unterstrich. Organisationsautonomie. Damit ist nun aber das angesprochen, was als grundlegendes Prinzip bei der Ausgestaltung der Hochschulautonomie akzeptiert werden muss. Die Freiheit der Hochschulen, sich so zu organisieren, wie es ihren jeweiligen Bedürfnissen und ihrem generellen Leistungsauftrag entspricht und wie es die Unterschiede in Größe, Tradition, Kultur und so weiter der einzelnen Hochschulen erfordern. Hochschulen benötigen dazu Organisationsautonomie, die das Ende des gesetzlich vorgeschriebenen Typenzwangs bei der Ausgestaltung der Leitungs- und Organisationsstrukturen bedeutet und im Ergebnis zu einer großen Vielfalt von Möglichkeiten zur Gestaltung ihrer Willensbildungs- und Entscheidungsstrukturen führt, einschließlich der Besetzung und Kompetenzausstattung von Leitungsfunktionen und ihrer Einbindung in hochschulinterne Kommunikations-, Entscheidungs- und Berichtsstrukturen. Nichts wäre im Zusammenhang mit einer Reform der Leitungsstrukturen kontraproduktiver als der Entwurf eines Einheitsmodells mit einem sich über alle Hochschulen erstreckenden Geltungsanspruch. Einheitsmodelle sind entmündigend und Ausdruck von Besserwisserei. Autonome Hochschulen müssen also in der Lage sein, sich entsprechend ihren spezifischen Anforderungen und Bedürfnissen zu organisieren. Selbstverständlich nicht nach dem bekannten Motto Anything Goes, sondern auf der Grundlage ihres Auftrags und ihrer Eigenschaft als wissenschaftliche Einrichtungen mit Aufgaben in Forschung und Lehre, in der Nachwuchsqualifizierung und der wissenschaftlichen Weiterbildung. An diesen Aufgaben und an den für ihre Wahrnehmung geltenden Prinzipien wissenschaftliche Exzellenz und Qualität, Effektivität und Effizienz sowie gesellschaftliche Verantwortung gilt es, sich zu orientieren. Und auf dieser Grundlage sind auch die Leitungs- und Organisationsstrukturen für autonome Hochschulen zu entwickeln. Und das bedeutet, dass es auch für die Umsetzung der geforderten Organisationsautonomie Leitlinien und Gestaltungsprinzipien gibt, hochschul- und wissenschaftsangemessene Erfolgsfaktoren für die Gestaltung von Leitungs- und Organisationsstrukturen, die zur Kompensierung der eingangs genannten Fehlentwicklungen und Strukturdefizite in der Lage sind. Leitlinien zur Ausgestaltung der Willensbildungs- und Leitungsstrukturen an Hochschulen. Hochschulen sind wissenschaftliche Einrichtungen mit Aufgaben in Forschung und Lehre, Nachwuchsförderung und Weiterbildung sowie gegebenenfalls Krankenversorgung. Die Entwicklung und Umsetzung hochschulspezifischer Ziele, wissenschaftliche Exzellenz und hohe Effektivität und Effizienz sind die obersten Prinzipien für die erfolgreiche Erfüllung dieser Aufgaben. Die Gestaltung der Weiterbildungs- und Entscheidungsstrukturen soll sich in allen ihren Aspekten an diesen Prinzipien orientieren und soll zu ihrer bestmöglichen Umsetzung beitragen. Darüber hinausgehenden Belangen soll dabei nur insofern Rechnung getragen werden, wie sie den grundlegenden Aufgaben und Zielen von Hochschulen nicht entgegenstehen. Quelle: Wissenschaftlicher Beirat zur Begleitung des Modellvorhabens für eine Erprobung der globalen Steuerung von Hochschulhaushalten in Niedersachsen. 8 Empfehlungen zu Willensbildungs- und Entscheidungsstrukturen 1999, Seite 10. Aufgabenteilung: Politische Verantwortung, strategische Planung und operative Zuständigkeit. Zunächst muss der korporative Autonomieanspruch der Hochschulen nach außen und gegen eine prozessorientierte Detailsteuerung durch die Ministerien abgesichert werden. Dazu ist klar zwischen politischen, strategischen und operativen Aufgabengebieten und Verantwortlichkeiten zu unterscheiden. Zweifellos wird auch in Zukunft den Parlamenten die politische Verantwortung und die politische Steuerung den Ministerien obliegen. Diese sind für die qualitativen und quantitativen Zielvorgaben, zum Beispiel zum Lehr- und Forschungsangebot, zu den entsprechenden Lehr- und Forschungskapazitäten und zum Budget, und die staatlichen Rahmenbedingungen verantwortlich, in denen sich die Entwicklung des Gesamtsystems sowie einzelner Hochschulen vollziehen soll. Dagegen wird die strategische Führung im Rahmen der politischen Vorgaben eine Aufgabe der Hochschulleitung sein. Die operative Führung im Rahmen der strategischen Zielsetzungen schließlich ist Sache der Prozessverantwortlichen innerhalb der Hochschule. Sie betrifft die tägliche Führung und entfordert entscheidungs- und durchsetzungsfähige Leitungsinstrumente und Prozesse. Zieht sich nun aber der Staat auf die Ebene der politischen Steuerung und die Gestaltung der Rahmenbedingungen für das Hochschulsystem zurück, dann eröffnet sich dadurch ein bislang weitgehend brachliegender Zwischenbereich der strategischen Führung, der für die Entwicklung einzelner Hochschulen von entscheidender Bedeutung ist. Für diesen Bereich sind nunmehr Verantwortlichkeiten neu zu definieren und zu verteilen. Neue Strukturen der Rechenschaftslegung sind zu schaffen und die gesellschaftliche Verantwortung von Hochschulen ist neu zu verankern. Hochschulräte. Schaut man auf Beispiele in anderen Ländern, dann stellt man fest, die Autonomie der Hochschulen gegenüber dem Staat ist dort am weitesten gediehen, wo es, neben sogenannten Buffer Institutions, die für den Staat gewisse Aufgaben treuhänderisch und hochschulnah erfüllen, auch Hochschulräte gibt, die mit dem Staat den Leistungsumfang ihrer Hochschule verhandeln, bei der strategischen Ausrichtung ihrer Hochschule mitwirken und gegenüber der Hochschulleitung Aufsichtsfunktionen übernehmen. Mit externer Intervention in die inneren Angelegenheiten von Hochschulen, mit Eingriffen in die akademische Freiheit, hat dies alles nichts zu tun. Wohl aber mit zwei zentralen Anliegen der Hochschulentwicklung. Mit der Frage, wie Autonomie und Eigenverantwortlichkeit nach außen abgesichert werden können, aber auch mit der Hauptaufgabe, die sich Hochschulen immer stellt und die sich im internationalen Wettbewerb mit zunehmender Dringlichkeit stellen wird, der Sicherung von Qualität in Forschung und Lehre. Unter dem Primat dieses Ziels stehen letztlich auch die Organisations- und Leitungsstrukturen an den Hochschulen. Und da steht zu erwarten, wird der Arm des Staates, der derzeit noch tief in die Hochschulen hereinreicht, ein ganzes Stück kürzer und erweitern sich im Gegenzug die Gestaltungsspielräume von Hochschulen für autonomes Handeln, dann wird sich nicht nur die Leistungsfähigkeit von Hochschulen erhöhen, sondern sich auch die Qualität ihrer Leistungen verbessern. Das aber wollen die Gegner von Hochschulräten nicht wahrhaben. Mit einer geradezu fröhlich anmutenden Verzweiflung zeigen sie auf, alles, was juristisch nicht machbar ist, nämlich alles, um dann erleichtert zu dem Ergebnis zu kommen, am besten man lässt alles beim Alten, auf Hochschulräte sei ganz zu verzichten und im Übrigen solle es bei der staatlichen Hochschulaufsicht bleiben. In Klammern Hartmut Krüger. Dabei wird aber in sonderbarer Weise der gegenwärtige Zustand verklärt, bis schließlich die staatliche Umarmung erstrebenswerter wird als eine selbstbewusste, handlungsfähige Hochschule. Oder der Blick wird nostalgisch zurückgewandt, bis gar der preußische Kurator als Lotse ins neue Jahrtausend erscheint. So subtil derartige Überlegungen auch sein mögen, gefragt sind mehr Reformen und weniger Nostalgie. Was sind nun aber die möglichen Aufgaben und Funktionen von Hochschulräten, die als Organe der Hochschule zugleich eine Pufferfunktion zwischen der jeweiligen Hochschule und dem Staat als ihrem Träger übernehmen? Mit dem Rückzug des Staates auf die Ebene der politischen Steuerung übernimmt der Hochschulrat gemeinsam mit der Hochschulleitung die Aufgabe der strategischen Führung. Darüber hinaus fallen ihm viele Aufgaben zu, die derzeit noch im staatlichen Kompetenzbereich liegen, so etwa die Genehmigung der Grundordnung, der Studien- und Prüfungsordnungen, die Errichtung und Aufhebung von Fachbereichen und Instituten, die Genehmigung der Ernennung, Beförderung und Entlassung von Professoren. Auch nimmt er die Rechenschaftsberichte der Hochschulleitung entgegen, denn er führt die Aufsicht über die Hochschulleitung, die ihm gegenüber verantwortlich und rechenschaftspflichtig ist. Damit ist bereits angedeutet, von wem die Hochschulleitung zu wählen ist. Für einige ist dies eine heikle, an die Grundfesten ihres tradierten Hochschulverständnisses rührende Frage. Um es dennoch deutlich zu sagen, eine Wahl der Hochschulleitung durch den Hochschulrat, zumindest aber seine Beteiligung an der Wahl, ist unabdingbar. Nur dann kann eine klare Verantwortungslinie zwischen Hochschulleitung und aufsichtsführendem Organ gezogen werden. Und nur dann erhält die Hochschulleitung gegenüber den hochschulinternen Gremien ein Maß an Unabhängigkeit, das sie für effektives und effizientes Management benötigt. Man stelle sich nur eine mit Globalhaushalt ausgestattete Hochschule vor, deren Leitung in der strategischen Führung, das heißt bei der Bestimmung von Prioritäten und Posterioritäten, allein von gruppenparitätisch besetzten Hochschulgremien abhängig ist. Unschwer gelangt man zu der Erkenntnis, dass die Hochschulleitung in andere als die derzeit üblichen Legitimations- und Verantwortlichkeitsstrukturen eingebunden werden muss. Hochschulen brauchen also ein professionelleres Management mit den entsprechenden Leitungsstrukturen und Steuerungsinstrumenten. Sie brauchen nicht zwingend Manager aus der Wirtschaft, wohl aber Personen, die zur kompetenten Führung eines Großbetriebs mit Millionenbudget und den wohl anspruchsvollsten Produkten, nämlich Forschung und Lehre, in der Lage sind. Und diese finden sich auch und vor allem in den Hochschulen selbst. Dennoch und ungeachtet der Notwendigkeit, den Hochschulrat an der Wahl der Hochschulleitung zu beteiligen, wird niemand im Ernst daran denken, auf die Mitwirkung der Angehörigen einer Hochschule an Wahl und Bestellung der Hochschulleitung zu verzichten. Diese ist unerlässlich und verschiedene Formen der Mitwirkung sind hier denkbar. So könnte eine gemeinsame Findungskommission nach geeigneten Kandidaten auch außerhalb der jeweiligen Hochschule suchen. Dem Senat wird dann ein Wahlvorschlag unterbreitet, den er annehmen oder zurückweisen kann, bevor die Wahl durch den Hochschulrat erfolgt. Ein derartiges Vetorecht des Senats bei gleichzeitigem Wahlrecht des Hochschulrats verleiht der Hochschulleitung eine doppelte Legitimationsgrundlage, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben unerlässlich ist. Selbstverständlich müssen die Mitglieder von Hochschulräten mit Hochschulwesen und Wissenschaftsbetrieb bestens vertraut sein. Sie sollten jedoch nicht gleichzeitig der jeweiligen Hochschule angehören. Auch müssen sie hohen Anforderungen an Sachlichkeit, Persönlichkeit und öffentlicher Reputation genügen. In Frage kommen Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, allerdings keine hauptamtlichen Interessenvertreter oder Parteifunktionäre. Damit kann letztlich auch der Forderung nach einer stärkeren Beteiligung der Gesellschaft an den Hochschulen Rechnung getragen werden. Aus einer derartigen Zusammensetzung jedoch eine kommende Fremdbestimmung der Hochschulen abzuleiten, wäre nicht nur falsch, sondern auch eine Verkennung der Chronologie. Sie sind ja nicht das Ziel, sondern der Ausgangspunkt der hier skizzierten Vorschläge, was deren Dringlichkeit nur unterstreicht.
Trennung von Leitungs- und Aufsichtskompetenzen. Klare Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten sind auch innerhalb unserer Hochschulen vonnöten. Entscheidend dabei ist, dass zwischen Leitungs- und Aufsichtskompetenzen unterschieden wird und diese eine eindeutige Zuordnung zu Gremien und Einzelpersonen auf zentraler wie dezentraler Ebene erfahren. Dabei gilt: Verantwortung muss persönlich zurechenbar sein und sich über die Fächer wie auch die Ressourcenverantwortung erstrecken. Das aber heißt, das Prinzip der Prozessverantwortlichkeit muss bei der Ausgestaltung hochschulinterner Leitungsstrukturen zum Tragen kommen. Welche Optionen sind nun für die Aufgaben- und Kompetenzverteilung denkbar? Kontroll- und Aufsichtskompetenzen sind beim Senat, den Fachbereichsräten und, wie bereits erwähnt, beim Hochschulrat angesiedelt, wobei deren Kompetenzen sowohl Beratungs-, Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte als auch Kontrollrechte bei der Wahl bzw. Abwahl von Personen mit Leitungsverantwortung umfassen können. Leitungsfunktionen übernehmen dagegen die Hochschulleitung, die als Präsidial- oder Rektoratsverfassung denkbar ist, oder die Fachbereichsleitung bzw. Fakultätsleitung. Wenngleich für diese beiden Leitungsinstanzen grundsätzlich eine Konzentration der Leitungsfunktion auf eine Person, den Rektor, Präsidenten bzw. Dekan, denkbar wäre, ist ein kollegiales Leitungsgremium in Form eines Vorstandes mit unterschiedlichen Ressortverantwortlichkeiten der Vorstandsmitglieder im Kontext der deutschen Hochschultradition die angemessenere Variante. Letztendlich sind dies jedoch Fragen von nachrangiger Bedeutung. Entscheidend ist vielmehr, dass die individuelle Zurechenbarkeit von Leitungsaufgaben und Leitungsverantwortung klar geregelt ist und dass eine Trennung von Leitungsfunktionen einerseits und Aufsichts- und Beratungsfunktionen durch gewählte Gremien andererseits vorgenommen wird. Von nachrangiger Bedeutung ist aber auch die bewegende Frage, ob es an deutschen Hochschulen in Zukunft noch einen Kanzler geben muss oder ob auf ihn verzichtet werden kann. Grundsätzlich kann im Zeichen einer Organisationsautonomie für Hochschulen auch die Rechtsfigur des Kanzlers nicht mit einem hochschulpolitischen Tabu versehen werden. Die entscheidende Frage ist ja nicht, ob Hochschulen ohne Kanzler denkbar sind oder nicht, denn auch ein Kanzler ist kein Selbstzweck. Vielmehr geht es darum, dass die Aufgaben und Funktionen des Kanzlers wahrgenommen werden, von wem auch immer, und zwar auf möglichst kompetente und effektive Art und im Rahmen einer Leitungsstruktur, die den Anforderungen entspricht und in sich stimmig ist. Das aber könnte durchaus der Fall sein, wenn die Aufgaben des Kanzlers in einem Ressort für Personal, Finanzen, Liegenschaften, Controlling innerhalb eines kollegialen Leitungsgremiums angesiedelt würden. Zum einen wäre damit ein Ressort geschaffen, in dem zentrale Managementbereiche mit modernem Aufgabenzuschnitt zusammengefasst sind. Zum anderen könnte damit der, gerade von Kanzlerseite, so häufig zu Recht geforderten Schaffung kollegialer Leitungsstrukturen Rechnung getragen werden. Warum sollte man also nicht den nächsten, durchaus konsequenten Schritt wagen und den Personal- und Finanzbereich als gleichberechtigt mit den anderen einem Vizepräsidenten oder Prorektor für Personal, Finanzen, Liegenschaften, Controlling unterstellen? Das wäre für manche vielleicht erstaunlich, ein derartiger Schritt wäre letztlich aber nur erstaunlich konsequent. Doppelte Legitimation. Wer Leitungsfunktionen übernimmt, braucht aber nicht nur Führungs- oder Richtlinienkompetenz, sondern muss auf zentraler wie auf dezentraler Ebene für die Führung seiner Amtsgeschäfte persönlich Verantwortung übernehmen und darüber Rechenschaft ablegen. Dabei lässt es sich nun einmal nicht vermeiden, dass unbeliebte Entscheidungen gefällt, Prioritäten gesetzt und Ressourcen gesteuert werden müssen. Wenn ein Rektor oder ein Dekan dabei allein gegenüber seinen Kollegen verantwortlich ist, wird er dazu nur schwerlich in der Lage sein. Daher brauchen Entscheidungsträger auch eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber ihren Kollegen, also eine doppelte Legitimation ihrer Position. Die Frage dabei ist, wer bei einer Wahl oder Abwahl die Gesamtinteressen vertritt, und zwar im Spannungsfeld der vielfältigen Interessen einzelner Hochschulmitglieder. Konkret bedeutet eine doppelte Legitimation Folgendes. Die Hochschulleitung, also der Präsident oder ein mehrköpfiges Leitungsorgan, wird nicht nur ausschließlich von den Mitgliedern der Hochschule gewählt. Vielmehr ist auch der Hochschulrat an dieser wichtigen Personalentscheidung maßgeblich beteiligt. Damit wird die Leitung gegenüber dem Hochschulrat verantwortlich und findet dort ihren Rückhalt, ohne damit das Vertrauen der Hochschulmitglieder zu verlieren. Analog gilt für die Fachbereichs- oder Fakultätsleitung. Auch sie benötigt eine doppelte Legitimation durch die Angehörigen des betreffenden Fachbereichs einerseits und durch die Hochschulleitung andererseits. Denn ein Dekan steht in der doppelten Verantwortung, den Fachbereich zu leiten und die dort anfallenden Entscheidungen zu treffen, dabei aber auch darauf zu achten, dass die institutionellen Gesamtinteressen nicht verletzt, sondern auch auf dezentraler Ebene gewahrt werden. Eine doppelte Legitimation schafft auf diese Weise einen Ausgleich zwischen zwei Zielen von grundsätzlicher Bedeutung. Entscheidungen können flexibel und mit dem erforderlichen Maße an Verantwortlichkeit getroffen werden, wodurch Hochschulautonomie mit Leben ausgefüllt wird. Gleichzeitig wird ein für Hochschulen wesentliches Organisationsprinzip respektiert, nämlich die Beteiligung von Hochschulangehörigen an der Wahl und der Bestellung von Personen, die Leitungsverantwortung übernehmen. Optionen für Wahl und Bestellung nach dem Grundsatz der doppelten Legitimation. Optionen in Bezug auf die Wahl der Hochschulleitung sind: Wahl durch den Senat mit Vetorecht durch den Hochschulrat, Wahl durch den Senat auf Vorschlag des Hochschulrats, Wahl durch den Hochschulrat auf Vorschlag des Senats, Wahl durch den Hochschulrat nach Anhörung des Senats, Wahl durch den Hochschulrat auf Vorschlag der Dekane. Auf dezentraler Ebene sind folgende Optionen denkbar: Wahl des Dekans durch den Fachbereich mit Vetorecht der Hochschulleitung, Wahl des Dekans durch den Fachbereich auf Vorschlag der Hochschulleitung, Wahl des Dekans durch die Hochschulleitung nach Anhörung des Fachbereichs, Bestellung des Dekans durch die Hochschulleitung auf Vorschlag des Fachbereichs. Die Abberufung von Personen in Leitungsfunktionen kann analog zum jeweiligen Wahl- und Bestellungsverfahren ausgestaltet werden. Dennoch bleibt die Frage, wie die Spannung zwischen zentralen Leitungsanforderungen und dezentraler Aufgabenwahrnehmung, wenn nicht gelöst, so doch gestaltet werden kann. Denn Hochschulen sind und waren in Organisationen mit einem hohen Professionalisierungsgrad. Akademische Experten und Spezialisten entscheiden über Fragen von Forschung und Lehre und dafür fordern sie ein hohes Maß an akademischer Freiheit und Selbstbestimmung im Rahmen dezentraler Organisations- und Entscheidungsstrukturen. Andererseits besteht aber immer die Gefahr einer Pervertierung dieser Freiheit zu einem akademischen Individualismus, der jede Ein- oder Unterordnung in übergreifende Organisationszusammenhänge ablehnt und eine institutionelle Unbeweglichkeit hervorruft, die Hochschulen zu durch und durch konservativen Organisationen mutieren lässt. Während also Arbeitsteilung, Spezialisierung und Dezentralisierung in Hochschulen traditionell deutlich ausgeprägt sind, bereitet das Zusammenwirken unterschiedlicher Einheiten, Organe und Ebenen deutliche Schwierigkeiten. Insbesondere dann, wenn man der Versuchung einer Zentralisierung und der Implementierung eines einseitigen Top-Down-Managements widerstehen möchte. Da Letzteres mit der besonderen Hochschulkultur nicht zu vereinbaren ist, wenn auch auf keiner so ernstzunehmenden hochschulpolitischen Agenda steht, ist nach Koordinationsinstrumenten zu suchen, die der spannungsgeladenen organisatorischen Grundforderung in angemessener Weise Rechnung tragen. Der Grundsatz dabei lautet, dezentrale Verantwortung bei zentraler Konzeption mit organisierter Absprache. Zielvereinbarungen sind ein Koordinations- und Steuerungsinstrument, da diese Anforderung bestens genügt.